Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und wie immer am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder Sonstigem. Plus Anleihen, die wir hier besprechen, an denen sind wir möglicherweise direkt beteiligt, dann sagen wir es dazu, auf alle Fälle aber indirekt beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World und Ähnliche. Und damit, Dominik, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Es freut mich sehr, dass du in meinem Mini-Hotelzimmer hier sitzt. Eine Warnung an die Community, lasst sie Herrn Zürer nie ein Hotel aussuchen.
Ja, das ist sicherlich meine Schuld.
Du hast das so überhaupt ausgesucht. Nicht einmal annähernd, Alter, das ist ein Skandal. Dieser Podcast beginnt gleich mit einem Skandal. Nein, aber außer dem Zimmer ist das Hotel wirklich herrlich, kann man nichts sagen.
Ja, also Essen aber, ist fantastisch.
Ja. Wir sind hier in einem kleinen Abstellkammern und sitzen zusammen. Deswegen gibt es uns heute auch nur in Form von Audio und nicht von Video. Und wenn ich meinen Herrn Zürer anschaue, ist das auch besser.
Wir waren Frieden.
So, damit, ja, starten wir rein, Dominik. Wir haben ein paar Themen mitgebracht, nämlich die AI-Angst geht um. Nach Software kommen jetzt die Versicherungsmakler dran und einige andere Branchen. Wir stellen uns die Frage, ob Apple ein Kauf ist. Wir stellen uns die Frage, ob wir Gold verkaufen und Bitcoins kaufen sollen. Ob Silber den Boden erreicht hat oder ob es noch einen Durchbruch runter zur 50 gibt und ob Luxus dann tatsächlich am Ende ist. Ja, starten wir mal hinein mit der ersten Frage und beginnen wir vielleicht mit Silber, dass du mal so ein bisschen reinkommst, gell, in Silber. Beginnen wir mal damit, was ist denn dein Take zu Silber im Moment?
Ja, wir sind hochvolatil. Wir besprechen es ja mittlerweile jede Woche, das Thema, dass wir da eine hochvolatile Phase eingetreten haben. Ich habe damals ab 100 Dollar gewarnt, dass es dann relativ mit hoher Volatilität zu rechnen ist. Habe ein Ziel genannt von 105 bis 115 Dollar, wo wir dann abverkaufen sollten. Wir sind auf 121 gestiegen, also meinen Bereich überstiegen und haben dann ab 121 Dollar mit einer massiven Kerze nach unten abverkauft. Und seitdem schwanken wir da in einem Band zwischen den Fibos hin und her und genau, bleiben halt hochvolatil. Ich glaube, das letzte Wörtchen ist noch nicht gesprochen in diesem Volatilitätskampf. Ich denke nicht, dass wir da schon in sicheren Gewässern sind und wieder ansteigen. Auch wenn die 70 Dollar derzeit gehalten haben, denke ich, ist es gut möglich und auch eines meiner größten Sekundärszenarien, dass wir da nach unten durchbrechen. Wie du weißt, arbeite ich immer mit Szenariendenken. Also ich arbeite immer mit Primärszenario und Sekundärszenario. Mein Primärszenario ist, dass wir nach oben gehen, aber in einem Sekundärszenario mit sicher 35% Eintrittswahrscheinlichkeit, der ich ihm geben würde, würde ich damit rechnen, dass wir die 70 Dollar nach unten durchbrechen und Richtung 50 marschieren sollten. Wenn das passiert, dann hat das natürlich großen Impact, aber 50 Dollar wäre für mich eine absolute Kaufzone, vor allem, weil es da auch wieder Clusterbildung gibt mit den alten All-Time-Highs von 50 Dollar, weil wir da horizontale Trendlinien haben und Encode VWAPs, also genau, du bist der Charttechniker meines Vertrauens, aber du wirst genau dasselbe analysieren, denke ich mal.
Ja, absolut, du hast vollkommen recht. Also ich sehe es auch so, dass wir noch nicht in sicheren Gewässern sind. Das 61er Retracement hält im Moment fantastisch, also es ist, man ist zwar immer nach unten abverkauft worden und auch die eine grüne Kerze, die dann fast bis 64 runtergegangen ist, hat auch über dem 61er Retracement geschlossen und immer wieder kommen dann die Schatten nach oben und man schließt eigentlich regelmäßig über den 61,8er Retracement und solange das der Fall ist, kann man durchaus bullish sein, aber wie du richtig sagst, hier ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil wir auch die alten Hochs nicht mehr erreicht haben, also wir haben ja dann nach dem Abverkauf kurz mal ein Hoch gemacht bei bis zu 92 Dollar, das war drei Kerzen danach und seither haben wir das eigentlich nicht mehr geschafft, dass wir da nach oben durchbrechen, das heißt, es bleibt, wir sind in einer kritischen Phase, ich sehe es so wie du, ich sehe es ähnlich wie du, ich würde den Nachkaufszone, so bei 55 Dollar mal wirklich groß nachkaufen und bei 50 vielleicht das zweite Mal. Das wäre für mein Take, wenn es tatsächlich so kommen sollte. Wenn es nicht so kommt, bin ich aber mit meinem momentanen Status auch recht zufrieden.
Ja, absolut. Also ich bin ja auch noch massiv long. Also ich habe da weniger abverkauft. Natürlich ein bisschen Risiko ausgenommen, vor allem mit den Optionen, mit den kurzlaufenden Optionen. Relativ das Risiko abverkauft. Aber vielleicht, wenn man das von der fundamentalen Seite noch einmal aufrollt, muss man halt auch sagen, dass am 27. Februar noch immer die Auslieferungen für den Märzkontrakt der First Notice Day kommen wird und bis dorthin rechne ich mit erhöhter Volatilität zumindest. Bedeutet, am 27. Februar müssen alle aus dem Märzkontrakt sagen, wer physische Delivery haben möchte. Und derzeit ist es noch immer so, dass das Open Interest massiv den Registered-Bestand in der COMEX übersteigt. Das bedeutet, Ich habe es jetzt in den letzten Wochen immer wieder aufgedröselt mit verschiedenen Artikeln, mit Videos. Ich war zu Gast beim Goldkanal, bei Felix Schönherr im Interview. Es geht darum, dass 400 Millionen Unzen Open Interest parat stehen derzeit. Und wenn die alle physisch setteln wollen, physisch ausliefern wollen, dann übersteigt das bei weitem den Vault-Stand, also was wirklich in den Vaults, in den Tresoren der Comex liegt. Dort liegen nämlich 100 Millionen Unzen. Kleines Update zu heute. Es sind nur mehr 300 Millionen Unzen Open Interest. Das heißt, ein Viertel vom Open Interest wurde bereits abgebaut, entweder Cash gesettelt oder verschoben in den nächsten Kontrakt, Mai. Was das Problem nur weiter nach hinten verschiebt, aber sonst nichts löst. Und trotzdem stehen noch immer 300 Millionen Unzen da. Das bedeutet, selbst wenn da die Hälfte Cash settlen wollen würde, würde das noch immer den Comex Registered Bestand von mittlerweile nur mehr 90 Millionen Unzen bei weitem übersteigen. Das würde dann eben zu einem Default der Comex kommen. Bis 27. Februar fließt noch einiges Wasser die Donau runter. Bedeutet, es vergeht noch einige Zeit. Wir werden sehen, was dann wirklich am 27. Februar schlagend wird.
26. ist der Kontraktwechsel, da werden wir auch sehen, wie sich das ausbuchen wird. Bis dahin wird es wahrscheinlich hochvolatil bleiben, nehme
ich an. Genau, also ich gehe davon aus, dass man eben versucht, die Preise auch künstlich weiter unten zu halten, eben um Cash-Settlement günstiger zu gestalten, weil Cash-Settlement bei $72 oder $70 natürlich viel günstiger ist, als ich Cash-Settle bei $120. Und ich glaube auch, dass das die grundlegende Motivation aus diesen großen roten Kerzen ist.
Okay. Es gibt ja zwei Paradigmen, kann man es fast nennen, über die ich mit dir plaudern will. Das eine ist, die industrielle Nachfrage wirkt als Stürzer. Kannst du das nach wie vor so bestätigen? Auch da gibt es kritischere Meinungen dazu, sage ich jetzt mal. Vielleicht mal dazu.
Ja, also die industrielle Nachfrage hat angezogen, aber peu à peu, also nicht in massiven Spitzen. Zumindest würde ich das so sehen. Neue Technologien auf der Solarpanelseite etc., auf der Batterieseite. Die neue Generation Solarpaneele braucht die dreifache Unzenanzahl an Silber als die alte, aber ich würde das nicht als massive Spitze sehen, die jetzt die letzten Wochen aufgetaucht ist, sondern das hat sich über die Jahre und Jahrzehnte halt natürlich schneller aufgebaut, aber das ist jetzt keine Eskalation, die ganz neu ist oder so. Also so würde ich betrachten. Aber es ist, du hast recht, die industrielle Nachfrage ist stark. Und die wird auch weiterhin stark bleiben. Also ich sehe sie nicht abflachen.
Wir haben beim Frühstück ja darüber geplaudert, dass es möglicherweise jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, für die Industrie zu kaufen. Weil wenn der Kurs dann wieder auf 120 steigt, dass man möglicherweise zu spät dran. Siehst du das irgendwo in den Zahlen?
Ich kann es in den Zahlen noch nicht festmachen. Die Frage ist, wer sind die 300 Millionen Unzen Open Interest? Also wer zeigt da sein Interesse? Ist es die Industrie vielleicht? Vielleicht sehen wir es da drin. Es ist eine generelle Kaufnachfrage und wir werden sehen, wie viele sich da Cash setteln lassen werden und wie viele wirklich physische Delivery haben wollen. Ich sage mal, mein Narrativ war ja immer, dass die Industrie halt mit Papierkontrakten schlechte Batterien und Solarpaneele bauen kann.
Richtig.
Dementsprechend werden die eher auf physische Delivery stehen. Außer sie werden so hoch Cash gesettelt mit so einem hohen Premium, dass sie am freien Markt auch physische Unzen erwerben können. Ja. Das wird sich halt zeigen.
Also ich habe meine 100 Millionen, wie du gesagt hast, schon gerollt.
Das
war lustig.
Naja, alles gut.
Das ist ein Wahnsinn. Ja, und das zweite Paradigma, das immer mehr aufkommt, das ich auch vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann, nicht ganz, ist, dass Silber zum Safe Haven wird und dass Silber zum Gold des kleinen Mannes wird. Auch da haben wir gestern sehr gelacht. Ich habe gestern den Anruf von einem Freund bekommen, der so viel Ahnung von den Finanzmärkten hat, wie ich vom Synchronschwimmen. Und der hat mich tatsächlich gefragt, ob er jetzt Silberbahn und Silbermünzen kaufen soll. Also eigentlich ist ja das ein Top-Signal, ein absolutes, wenn dich der Daxler danach fragt oder jemand, der sich halt gar nicht dafür interessiert. Siehst du das kommen, weil Gold ist ja schon sehr teuer und ich denke mal, eine Unze Gold kann sich jetzt vielleicht der Otto Normalverbraucher nicht mehr kaufen, aber mit einer Unze Silber könnte sich noch unter die Matratze legen.
Nein, Silber ist und wird nie ein Safe-Haven-Investment sein, genauso wenig wie es Bitcoin ist. Wäre eine gute Überleitung für nachher, aber dazu kommen wir dann später vielleicht noch.
Ja.
Aber ich sehe Silber absolut nicht als Safe-Haven-Investment. Das hat nur eine 50%ige monetäre Anwendung und eine 50% industrielle. Und dementsprechend durch diese Industrienachfrage ist es halt, wird es verbraucht, wird es in der Industrie nachgefragt, ist dementsprechend Konjunkturschwankungen unterlegen. Wenn die konjunkturelle Nachfrage einbricht in einer scharfen Rezession, Weltdepression, was auch immer, dann wird halt weniger Silber nachgefragt. Silber ist dementsprechend nicht stabil, sondern volatil, hochvolatil und dementsprechend nicht als Safe-Haven-Asset geeignet. Gold hingegen ist da ganz anders, weil es eben keine industrielle Anwendung findet und dementsprechend das einzig wahre Safe-Haven-Asset, das es da draußen gibt, meiner Ansicht nach. Silber ist ein Spekulationsobjekt oder ein Industriemetall, aber meiner Ansicht nach trotz monetärer Anwendung kein Safe-Haven-Asset.
Alles klar. Wir sehen Sie auch bei Gold, dass die Volatilität da zwar auch noch sehr hoch ist, aber definitiv mehr nachlässt und ja, nicht absolut ganz dramatisch.
Ja, man sieht ja auch, dass Gold die zweite und dritte Verkaufswelle einfach nicht mehr mitmacht und ja, gegen Silber da steigt. Also kann man sich im Gold-Silber-Ratio sehr schön nachvollziehen.
Sehr gut, du hast es schon angesprochen. Wir plaudern auch ein bisschen über Gold und Bitcoin, nämlich Gold ist ja extrem gut gelaufen in den letzten Monaten, Bitcoin dagegen absolut nicht. Und ich rufe jetzt da mal den Ratio-Chart auf zwischen GLD und BTC, also zwischen Gold und Bitcoin, Bitcoin der Nenner. Und ja, da sieht man eigentlich schön, dass sich das Ratio, ich messe es kurz mal aus für diejenigen, also es sieht uns ja heute niemand, vom 13. August an, weil 25 ist das Ratio um 178% gestiegen. Also das ist schon Wahnsinn. Ja, was ist dein Take? Gold verkaufen, Bitcoin kaufen?
Ja, also wenn man jetzt Zyklusdenken mitbringt, müsste man da vielleicht die Zyklik noch ein bisschen untersuchen. Aber generell tendiere ich schon dahin, dass man sagt, es würde sich vom Ratio her mittlerweile auszahlen. Ich bin trotzdem, vielleicht zu der Begründung, warum dieser Chart so explodiert oder dieses Ratio so explodiert, das ist halt mit Bitcoin das absolute Risk-On-Asset und mit Gold das absolute Risk-Off-Asset, die da hier gegenüberstehen. Und diese Explosion bedeutet einfach nur, dass die Leute Risk-Off haben wollen und Risk-On shorten oder verkaufen. Und Risk-On bekommt den Bit. Man sieht das auch in den antizyklischen Sektoren im S&P 500, dass konservative Aktien wie eine Johnson & Johnson, eine McDonald's, eine Coca-Cola, eine 3M, dass die gestern in dem 2% Crash, unter Anführungszeichen, vom Nasdaq alle grün waren und die ganzen Risk-On-Werte bzw. prozyklischen Werte stark abverkauft haben. Nichts anderes sehen wir da, nur halt auf Steroiden zwischen dem antizyklischen und dem prozyklischen Asset überhaupt da draußen. Man kann das natürlich dann irgendwann einmal peu à peu umschichten. Ich bin aber generell nicht so der Freund von dem Trade. Aber ich verstehe es, wenn man es machen möchte. Also es macht natürlich mehr Sinn als vor ein paar Wochen noch. Trotzdem bin ich weiter bei Bitcoin nicht sehr positiv gestimmt. Also ich denke, wir gehen da nochmal eine Etage tiefer. Mein Ziel sind so die 54.000 bis 58.000. Das haben wir eh schon öfter besprochen. Und sollte mir dann wirklich da durchfallen, dann sehe ich eher 30.000 in den Karten. Aber dazu mache ich mir dann Gedanken, wenn es wirklich so weit kommen sollte.
Ja, also ich glaube, Gold abzubauen ist immer die Frage, was hat man für ein Gold? Wenn man es als Krisenschutz hat, macht es absolut keinen Sinn. Für mich, deswegen ist dieser Trade auch nichts für mich, auch wenn das natürlich schon jetzt, dass ich wieder to the mean, also zum Durchschnitt zurückkehren könnte irgendwann, aber ich sehe es wie du bei Bitcoin. Wenn man sich den Chart anschaut, dann ist man definitiv schwer angeschlagen. Wir haben dann die nächste Unterstützung bei roundabout 55.000, 56.000, wie du es gesagt hast. Das wäre auch für mich der erste, eine erste Tranche von drei, die ich dann nachkaufen würde. Die zweite würde ich wie du dann eher in Richtung der 30.000 legen. Das ist dann mein Take dazu. Ich bin aber schon in Bitcoin investiert. Wann bist du bei dir?
Nein, ich bin komplett draußen.
Draußen. Okay.
Also ich habe die Bear Flag habe ich geshortet.
Genau, das habe ich auch, ja.
Und bin derzeit ohne Exposure. Genau wie du richtig gesagt hast, man kann da einen Mean Reversion Trade kaum ansetzen. Von dem her macht es statistisch gesehen Sinn. Das würde Sinn machen. Und wie du auch ganz, ganz richtig gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man Gold als Versicherung im Depot hat, was es eigentlich ultimativ darstellen sollte, dann sollte man das auch nicht abverkaufen, meiner Ansicht nach. Wenn man Gold als spekulatives Objekt hat, dann kann man das tun. Dann würde ich aber hinterfragen, warum das gerade mit Gold macht, weil zum Spekulieren gibt es viel bessere Vehikel als Gold und das ist für mich auch kein Spekulationsobjekt. Dementsprechend hat der Trade für mich irgendwie nicht wirklich viel Sinn, aber ich verstehe natürlich, wenn man den aus Min-Reversion-Sicht oder aus Ratio-Sicht, wenn man den machen kann und möchte.
Sehr gut. Also, das sind gleich unsere Marken für Bitcoin. Wie gesagt, ich bin hier exponiert. Das vielleicht noch für den Disclaimer dazu. Gut, ja, also dann haben wir eigentlich zu Gold, Bitcoin alles besprochen. Sprechen wir vielleicht noch einmal ein bisschen die AI-KI-Angst. Wir beide haben ja gerade ein Tool im Testen über unseren Techniker, den Andreas, das sich als sehr positiv erscheint. Das heißt, dass man automatisiert gewisse Dinge dann in seinen Posteingang bekommt oder wo auch immer man es bekommen will, Telegram oder was auch immer. Da wird auf eine Stunde Freiheit bald mehr kommen und das wird sicherlich für viele sehr, sehr positiv sein, was da kommt. Also das definitiv spannend, wenn du Lust und Laune hast bei einer Stunde Stunde Freiheit dabei zu sein oder es noch nicht bist, dann hast du noch jetzt die Chance, das relativ günstig zu machen. Ende des Monats erhöhen sich die Preise wieder, zumindest die Einstiegspreise. Also nutz gerne den Link in den Shownotes diesmal. Und ja, die AI macht ja nicht nur den Softwareunternehmen Angst, die sind ja massiv abverkauft worden, vor allem Software-as-a-Service-Unternehmen. Jetzt kamen die Versicherungsmakler diese Woche dran, die teils 10%ige Kursabschläge pro Tag hatten oder an einem Tag hatten, und andere Bereiche sind jetzt auch dran. In China gab es die News, dass die chinesischen KIs jede Menge neue Features und Updates und Plugins veröffentlicht haben, und auch gestern der Abverkauf, also wir nehmen das Freitagmorgen, 8.47 Uhr ist es gerade, nehmen wir das auf, auch gestern der donnerstägliche Abverkauf war ja zum Teil begründet durch die KI-Angst. Ja, wie ist dein Take drauf? Oder soll ich anfangen?
Ich kann gern beginnen. Ich habe das Tool noch nicht getestet, weil wir in Prag sind, aber ich habe mir dazu mal ein paar Videos angesehen. Es scheint wirklich sehr mächtig zu sein und sehr, sehr instinktiv bedienbar. Also wer schon mal einen Raspberry Pi aufgesetzt hat oder wer sich ein bisschen mit Coding beschäftigt, der wird da sich relativ schnell zurechtfinden. Auch so Sachen wie automatisierte Chatbots und so weiter und Telegram-Bots, das ist in Minuten erstellt, wo ich für meinen automatisierten Bot, du kennst den eh, wir schreiben manchmal mit ihm. Mein Bot hat mich da einige graue Haare gekostet vor einem Jahr noch, aber ja, das geht heute alles sehr einfach.
Man könnte sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, gilt auch beim Bot.
Ja, genau. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber das geht alles relativ einfach, und das Schlimme ist, oder das Disruptive ist halt, dass dieser Bot wirklich alles übernehmen kann, also diese Open Claw KI. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also was da möglich ist, ist wirklich arg. Wenn man dem die nötigen API-Schnittstellen gibt und so weiter, dann ist das Tool wirklich mächtig, kann sogar mit deinen privaten Daten, und das ist jetzt der neue Gamechanger, sehr, sehr gut arbeiten, wenn du ihm den Zugang gibst. Natürlich gehen damit halt wahnsinnige Sicherheitslücken auf und Sicherheitsrisiken, vor allem mit privaten Daten. Und ja, du bist halt auch sehr, sehr anfällig auf Hackangriffe, weil die KI eben deine geschriebenen oder gesprochenen Befehle befolgt und ausführt. Und wenn da halt ein kompromittierender Befehl von extern kommt, dann ist das relativ schnell eine große Sicherheitslücke. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und ja, aber es ist absolut disruptiv. Was du schon sehr lange callst, kommt jetzt. Also dass eine Technologie, eine disruptive Technologie, die anderen in den Schatten stellt und somit auch diese CapEx, diese Capital Expenditures, die wir seit vielen Monaten besprechen, da in ein Licht drückt, von dem wir schon lange sprechen. Also wo man sagen wird müssen, diese hunderten Milliarden, die da reinfließen, ob die gerechtfertigt sind, wenn es ein kostenloses Produkt aus Österreich, wir sind stolz drauf.
Ja, absolut.
Ein Wiener Programmierer. Wenn das auch alles kann oder noch besser kann.
Ja, wie du sagst, also A, unterstreiche ich das voll und ganz. Ich werde mir für dieses Tool wahrscheinlich jetzt extra einen Mac Mini zulegen, weil ich das sicher nicht auf meinen Instanzen laufen lasse,
Raspberry Pi ist die günstige Variante,
genau. Ja, Raspberry Pi ging auch, also wie auch immer man es will. Ich bin halt Apple-Jünger.
Ja, ja.
Wir kommen noch zu Apple in dieser Podcast-Folge. Ja, ja. und ja, das ist definitiv so. Und ich sehe es halt so, also ich kann nur jedem da draußen empfehlen, sein Depot, vor allem die Langzeitwerte im Depot mal durchzuschauen und wirklich darauf zu achten, welche Werte habe ich da überhaupt im Depot und sind die anfällig, haben die einen Burggraben gegenüber der KI, ja, oder profitieren die im Idealfall sogar davon, oder sind sie gefährdet? Also das ist jetzt ganz, ganz wichtig, und ich würde das nicht auf Einzelwerte beschränken, sondern ich würde auch ganz klar rein schauen, weil es gibt ja diese ganzen Sektor-ETFs und Themen-ETFs und so weiter, auch da reinschauen, was sind die Top-10-Holdings in diesen Unternehmen und haben die einen Burggraben, weil ich glaube, dass die viele Unternehmen definitiv einen haben, aber die meisten glaube ich eher nicht. Also so ein To-Do-Listen-Tool, also warum soll ich mir das nicht selbst programmieren zukünftig und mir mit 30 Euro im Monat per Seed pro sparen? Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Das ist das eine, worauf man schauen muss, und das zweite ist eine datenabhängige Abrechnung, oder gibt es wirklich diese Seed-Abrechnung? Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass die KI in den nächsten Jahren jede Menge Jobs killen wird. Und wenn ich da pro Seed, also pro Lizenz bezahle, und ich brauche dann pro Mitarbeiter eine Lizenz sozusagen, dann wird das natürlich auch definitiv auf die Umsätze und auf die Margen drücken. Also das glaube ich definitiv auch. Man muss aber auch sagen, diese Unternehmen haben ja selbst den Leverage über die KI. Also dass dort, wo jetzt noch 10.000 Mitarbeiter arbeiten, vielleicht für ein Tool arbeiten dann vielleicht nur noch 200 und dann regelt es sich wieder runter. Was ich aber schon glaube, vor allem im Softwarebereich, ist, dass wir uns jetzt schon ziemlich ausgekotzt haben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt einen Rebound nach oben gibt. Ich werde diesen Rebound nach oben nicht traden, aber ich werde den Rebound nach oben nutzen, um vor allem ein Underlying habe ich noch im Depot, das davon betroffen ist, ganz kleiner Stake, aber trotzdem, das werde ich dann mit dem nächsten Rebound abverkaufen und dann mich da ein bisschen umschichten und zu schauen, wo passt das und wer profitiert am meisten. Ich glaube, das ist der wichtigste Take, den man da nehmen muss in dieser Zusammenhang.
Wie siehst du eventuell einen Pair-Trade von Großtechnologieunternehmen gegen die zweite oder gar dritte oder vierte Reihe, gegen die Microcaps, wenn man sagt, okay, solche KI-Instanzen oder solche KI-Tools, die da jetzt öffentlich verfügbar sind, für jeden kostengünstig, kostenlos, Freeware, mischt das nicht eventuell die Karten neu, wo man sagt, okay, die ganzen Entwicklungsbudgets von 300 Milliarden sind jetzt gar nicht mehr so effektiv, wenn eigentlich das einzige Werkzeug, was man wirklich heute braucht, kostenlos verfügbar ist, jetzt ganz übertrieben gesagt, könnte man vielleicht da vielleicht short super Aktien gegen dritte, vierte Technologiereihe gehen?
Ja, vor allem die jetzt neu auf den Markt kommen, die mit IPOs rauskommen sind, das könnte man sich schon genau anschauen. Das haben wir ja auch vor bei einer Stunde Freiheit im Community Depot. Wir wollen uns da wirklich auf Microcaps fokussieren und die uns anschauen. Das wird ganz spannend. Am Samstag geht's weiter und da ein gemeinsames Community aufbauen. Da gebe ich dir recht. Ich würde aber jetzt per se die Großen nicht unbedingt shorten, weil die noch immer den Leverage in der Hand haben und am Ende brauchst du die Rechenpower. Und die Rechenpower, da bin ich schon dabei. Also dadurch, dass die CapEx aufbauen, die Großen, die Rechenpower wird schon gebraucht werden. Die Frage ist halt, wie günstig bleibt KI im Endeffekt?
Und ich würde es ja gar nicht auch als direktionalen Trade machen, sondern als Pair-Trade.
Okay.
Dass du das halt entgegenstellst, ne?
Ja. Nee, würde ich eigentlich auch nicht tun. Die haben so viel Macht und so viel Power mittlerweile und du weißt nie, wann das nächste kommt. Und auch da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, denke ich, bei den Magnificent Seven. Man sieht ja, dass Google momentan super performt. Und ich glaube auch, dass Google die besten Karten hat, weil sie halt die Daten haben, haben wir heute auch beim Frühstück drüber geplaudert, während die OpenAI und andere nicht haben. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Börsengänge, wenn sie denn kommen. Und ich glaube, das Zeitfenster schmilzt dahin von Anthropic und OpenAI. Die müssen jetzt bald kommen. Da bin ich sehr, sehr darauf gespannt, auch auf die Bewertung dieser Unternehmen. Und da müssen wir halt gegebenenfalls weiterschauen. Für mich wäre es halt...
Ich denke, dass der OpenAI-Börsengang ein Schuss in den Ofen wird.
Ja, es ist OpenAI tut sich momentan generell schwer. Wir machen beim Frühstück drüber, weil ich habe ja drei KI-Abos. Ich habe Gemini sowieso bei Google Workspace, das nutze ich mit meinem Team. Dann habe ich Claude und dann habe ich OpenAI und ich überlege jetzt wirklich, ob ich OpenAI nicht rausschmeißen soll, weil ich es eigentlich de facto kaum noch verwende.
Ich verwende es auch nicht mehr.
Und weil es wirklich schwächer geworden ist. Aber wie du richtig angemerkt hast, das kann sich morgen schon ändern, wenn OpenAI die nächste Version rausbringt und die ist wieder Headbanger. Ja. Es sind 20 Euro im Monat, ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem muss man ab und zu drauf schauen, auf die ganzen Abos. Ne?
Ja, ich mache es ja auch so. Ich schließe da keine Jahresabos ab, sondern Monatsabos, weil sich auf dem Platz, auf dem Spielfeld, auf dieser Wiese einfach so schnell alles verändern kann. Wie du sagst, ein neues Update, egal von wem, und die Welt schaut wieder anders aus. Und dementsprechend mache ich das auch mit Monatsabos und drehe mich da auch wie das Fähnchen im Wind, wenn es da was Besseres gibt.
Ja, ausgezeichnet. Ja. Damit hätten wir das Thema, glaube ich, abgefrühstückt. Wie gesagt, der Aufruf an euch, schaut eure Depots durch, schaut eure ETFs durch, schaut, wo Themen sind, Unternehmen sind, die davon definitiv belastet sind und nutzt die KI vielleicht auch zur Depotanalyse. Das könnte auch ganz spannend sein, da die Einschätzung von KI zu hören. Gut, damit lass uns rüberkommen zum nächsten Thema. Apple, wir haben es vorher schon angesprochen, deinen Raspberry Pi kannst du am Bauch binden. Für mich gibt es nur Mac Mini. Nein, macht natürlich auch da Sinn, in der Apple-Welt für mich zu bleiben. Ich bin da halt gefangen, muss ich auch mittlerweile sagen, ein bisschen, weil die Produkte schon enttäuschender werden. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich sehe jetzt momentan keinen Grund, da rauszuwechseln. Aber
ja, du hast eine sehr nette Anekdote mit einem Apple-Support, an die ich mich da vage erinnern kann,
ja. Wo
du laut und ausfallen wurdest.
Ja, ich musste die KI wüstest beschimpfen, damit ich einen menschlichen Mitarbeiter halte. Also ich habe wirklich freundlich nach einem menschlichen Mitarbeiter gefragt, weil die KI offensichtlich überfordert war. Also die KI war so intelligent wie Siri, also die Support-KI von Apple. Und das war wirklich Wahnsinn. Also da ist für mich einfach erschreckend, dass man solche Preise für Produkte aufruft und dann einen derart grottigen Support macht. ist Wahnsinn. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Apple ist zurückgekommen und zwar gestern um, lass mich kurz schauen und es kurz ausmessen im Chart. Ich glaube, über 5% waren es. Na, genau 5% waren es. Gestern, die Nachricht kam rein, die FTC hat eine Überprüfung zu Apple News. Da will man offensichtlich die ganzen Schwurbler-Portale drinnen haben, die Apple nicht drinnen hat, von der Trump-Administration. Da gibt es eine Untersuchung und es gibt eine Untersuchung, oder keine Untersuchung, aber es gibt die Nachricht, dass Siri sich verzögert. Also Siri gibt es ja schon, aber dass die intelligente Siri, man muss ja den Namen direkt wechseln, man kann das nicht weiter Siri nennen. Siri verbindet halt jeder mit Schrumpstum. Aber ja, dass das sich wieder verzögert und dass das wieder nicht kommen soll. Und auch da bin ich Leidtragender. Du weißt es, manchmal rufe ich dich an und sage, ich habe mir da eine Erinnerung notiert und ich weiß nicht, was die bedeutet, weil Siri mal wieder nicht mich verstanden hat. Und es ist ja absolut ein Wahnsinn. Ich verwende ja Whisperflow und diktiere dem meinem Mac mit dem Tool Whisperflow und Whisperflow versteht alles zu, sage ich mal, 99,9%. Sogar habe ich ihm beibringen können, Optionsworte wie Bull Call Spread oder sowas jetzt nicht üblich ist. Versteht das Ding super. Apple ein Milliardenunternehmen schafft es nicht. Und das ist genau das, was du vielleicht gemeint hast. Auch dieses kleine Whisperflow-Unternehmen, das, glaube ich, eine Marktkapitalisierung oder sind noch privat, haben jetzt eine Runde gemacht zu 30 Millionen Bewertung oder so, schlagt Apple in dem Bereich. Und das ist halt das,
was. Und genauso, was meine ich, weil da hast du halt Leverage und Upside drinnen und potenzielle Verzehnfachung, wenn die halt disruptive Technologien entwickeln mit kleinen Budgets. Also da hast du halt viel, viel mehr Upside. Und da kann ich 10 solcher Wetten eingehen. Wenn es 2 werden, dann reicht das absolut vom Chance-Risiko-Verhältnis her, weil eben die Upside eine andere ist.
Absolut. Und wir werden die finden bei einer Stunde Freiheit.
Natürlich.
Ja, absolut. Ja, und jetzt ist die Frage, ist Apple ein Kauf? Und wir haben, glaube ich, in vor 1-2 Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich wollte damals Apple billiger haben. Ich habe es nicht billiger bekommen, aber jetzt könnte da der nächste Abverkauf oder die nächste Abverkaufswelle kommen. Und mein Szenario ist so ungefähr 2,34, 2,35, der Encode VWAP, der darauf kommt. Aus dem Tief vom April war es, glaube ich, ja, vom April, vom Liberation Day, könnte ich mir gut vorstellen, dass da die nächste Apple-Position dann in mein Depot wandert. Natürlich kann ich es jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, weil bis dahin kann sich ja noch einiges verändern und einiges tun. Aber das wäre dann eher, glaube ich, sogar eine langfristige Position über Jahre, weil wir auch schon drüber gesprochen haben, dass Apple vielleicht auch Nutznießer sein kann. Das sind die einzigen, wo die CapEx nicht explodieren. Und die eigentlich dann, wenn die KI-Blase tatsächlich platzen würde und dann Börsengang von OpenAI, der in die Hose geht, wäre fast schon ein blasender KI-Platz oder könnte eine Initialzündung dafür sein, die dann sehr, sehr günstig zuschlagen könnten und sich vielleicht gegebenenfalls sogar Dinge wie OpenAI einverleiben könnten. Ja, das muss man natürlich schauen. Also das ist für mich ein langer Take. Was meinst du zu diesem Trade?
Ja, ich sehe es übergeordnet. Ich thematisiere das derzeit nicht mit Einzelaktien durch, weil ich meiner Ansicht nach, wie wir schon jetzt hunderte Male ausgeführt haben, die CapEx stehen einfach nicht dafür bei den großen Unternehmen. Ich glaube, dass diese Rallye zu einem Ende kommt und ich glaube, das tut sie jetzt gerade. Ich glaube, dass der Markt austoppt, also die Indizes SPX und Nasdaq. Du kennst meine sehr, sehr lang anhaltende Trendkanal, der von Corona weggeht und die Tops im S&P verbindet und da bin ich halt der Meinung, dass wir da eigentlich einen Trendkanal gebaut haben, der 4, 5, 6 Jahre mittlerweile jetzt anhält. Und da sind wir halt am Top angelangt. Und dass wir da uns allein aus Mean Reversion Sicht wieder mal zum Mittelpunkt dieses Trendkanals runternivellieren, halte ich für mehr als nur wahrscheinlich. Und denke auch, dass wir da überschießen werden, um eben den Mittelwert wieder akkurat bilden zu können. Also bin ich da eher im Risk-Off-Modus derzeit, was Hightech angeht und bin noch nicht investiert, außer über den MSCI World natürlich, aber habe kein direkt Exposure und habe da auch keine Intuitionen, da jetzt reinzugehen.
Okay. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, es wird auch da natürlich ein Reintroschieren sein. Also ich würde jetzt nicht gleich den vollen Apple-Stick dort nehmen. Ja, gut, dann hätten wir das auch besprochen. Dann für uns beide sehr traurig, weil du bist ja großer LVMH Handtaschel-Fan.
Nicht, wo du das hernimmst,
aber. Das wäre halt eine LVMH Handtaschel-Sammlung bei sich zu Hause.
Ein bisschen deppert ist er da.
Und ja, jetzt hast du das mit weinendem Auge verfolgt. Den Titel Luxus am Ende, LVMH, muss ich richtig sagen, kackt wieder mal ab. Nachdem es ordentlich nach oben ging, aus den Tiefs heraus, lass es mich auch da ausmessen, aus dem Tiefs rund im Juni 25 rauf, ist man dann bis Januar gestiegen um 50% und seither aber ist man wieder ordentlich abverkauft worden und auch die letzten Earnings waren wieder ziemlich bescheiden. Schauen wir mal, wie viel man schon wieder abgegeben hat. Ja, 19%, 20%, da scheint man jetzt ein bisschen einen Boden zu finden bei 525 im Moment. Ja, dazu kommt Ferrari. Ferrari vielleicht das Gegenteil. Da geht es ein bisschen, aber auch Ferrari hat massiv Probleme gehabt und es ist massiv nach unten durchgereicht worden vom Spitze. Also massiv. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber bei Ferrari gab es super Earnings oder sehr gute Earnings, sagen wir so. Du hast Herr Mesti heute in der Früh angeschaut, wie wir über die Themen gesprochen haben. Was ist dein Take zu Luxus? Ist die Zeit jetzt?
Also generell neige ich halt immer dazu zu sagen, in Zeiten von Liquiditätszuschüssen, Gelddruckerei etc., also wir werden expansive Geldmenge M2, du kennst jetzt fällt mir gerade nicht an, der Effekt, wurscht. Es ist halt immer so, dass die Leute, die am nächsten bei der Ausgabestelle des neuen frisch gedruckten Geldes sitzen, dass die am meisten davon verdienen. Das sind in erster Instanz halt politische Unternehmen oder politisch nahe Unternehmen und in zweiter Instanz dann eben Unternehmer und in dritter Instanz dann erst der normale Max Mustermann, sage ich einmal. Cantillon-Effekt heißt er. Und wenn wir in einer expansiven Zeit leben, das tun wir meiner Ansicht nach, wir haben keine restriktive Geldpolitik, wir haben eine expansive Geldpolitik und dementsprechend sehe ich auch in so einem Umfeld Luxus immer weiter boomen, nominal boomen, real gerechnet immer eine andere Frage, ein nominaler Boom, das sieht man in allen Werten, vor allem in Hermes, natürlich hat man da jetzt bei Ferrari ein bisschen abgebaut. Wenn ich es charttechnisch betrachten würde, Ferrari, dann sehe ich da schon eine Distributionsphase.
Ja, definitiv.
Ganz, ganz klar, die nach unten abverkauft wurde. Das ist für mich eindeutig. Und auch da kommen wir jetzt zurück zum Ausbruchslevel. Wäre eigentlich da jetzt ein perfekter Short, um das wieder runter abzuverkaufen. Ist halt kein Markt, den ich unbedingt shorten möchte, weil ich eben übergeordnet eigentlich bullish bin, wegen der expansiven Geldmenge. Aber ja, ich verfolge die Werte, muss ich sagen, jetzt auch nicht wirklich. Aber Hermes war immer teuer und wird immer teuer bleiben, glaube ich. Also generell ist Luxus einfach immer hoch.
Ja, sehe ich auch so. Ich würde Ferrari auch nicht shorten, schon allein aus dem Grund, dass der Anstieg da jetzt das sehr, sehr rocketdumpsgeartig war und dass wir mit hohem Umsatz angestiegen sind. Also das wäre definitiv kein Short. Ja. Ganz im Gegenteil, wenn die jetzt drüber springen, mal über die 330er Marke, sind die vielleicht sogar wieder ein Long-Wert. Muss man abwarten. Aber wie du sagst, ich sehe es auch so. Ich sehe, glaube ich, schon auch, dass die Reichen jetzt nicht aufhören werden, Geld auszugeben, aber vielleicht doch nicht mit Geld um sich schmeißen, weil die sind die Ersten, die es auch kommen sehen. Du hast ja gesagt, Unternehmer. Ein Unternehmer hat halt ein bisschen mehr Weitblick wie Max Mustermann, das muss man halt auch sagen. Und dass die vielleicht halt sich jetzt nicht den 7. Ferrari neu anschaffen oder das nächste Hermes-Taschel kaufen. Aber ich sehe Luxus auch nach wie vor nicht gefährdet und ist definitiv so ein Sektor, den ich so ein bisschen aus dem Augenwinkel mit betrachte, weil der könnte schon durchaus vorzeitig anspringen und damit auch wieder ein bisschen zu signalisieren, ja, die Kaufzurückhaltung ist vorbei. Also allein gar nicht unbedingt, um einen Trade zu machen, sondern allein um das Segment im Auge zu behalten und zu schauen, was die Superreichen so machen. Da gibt es sicherlich auch noch ein paar andere Aktien, auf die man einen Blick werfen kann, außer Ferrari, Hermes und LVMH ist natürlich erklärt, dass das für ein bisschen allgemeiner Luxus ist, oder?
Ja.
Ja, okay. Deswegen hast du kein Vito-Taschel.
Also kein Hermes-Taschel. Von den Luxusmarken habe ich gar nichts.
Okay.
Ich bin da das falsche Klientel.
Ja. Ja. So viel dazu. Dann noch ein Punkt, den ich mit dir besprechen will. Da sind wir heute zwar zu früh dran, aber heute vorbörslich, ich glaube um 14.30 Uhr gibt es CPI-Daten. Stellt sich ja die große Frage, wie die ausfallen werden. Die sind, glaube ich, für mich sind das ganz, ganz wichtige Daten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann, jetzt ist mein Tool da abgekackt, mit dem ich schaue. Aber ich glaube, wir haben, da ist es schon. Wirtschaftskalender. Wir erwarten 0,2 war voriges, erwartet wird 0,3 in Kern-CPI, eine Steigerung. Normale CPI soll auf 0,3 bleiben und der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich von 2,7 auf 2,5 fallen. Was ist dein Take?
Ja, ich weiß nie, was ich mit so Inflationszahlen anfangen soll, weil die CPI und VPI-Daten halt für mich nicht aussagekräftig sind. Genauso die Kernraten nicht, weil traue halt keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ich habe das immer wieder mal durchkalkuliert mit dem Warenkorb, der uns angegeben wird. Also in Deutschland und in Österreich ist es ziemlich ähnlich, dass wir da 13% waren es unseres Einkommens für Wohnen, Wasser und Energie ausgeben im Schnitt. Und wenn ich jetzt nehme einen Single mit einem Durchschnittseinkommen von 2000 Euro brutto, jetzt einmal nur als Beispiel, und dann rechne, der soll 13% für Wohnen, Wasser und Energie ausgeben, das sind das 260 Euro im Monat. Für Wohnen, Wasser und Energie. Und da frage ich mich, in welchem deutschsprachigen Land, egal wo, auch im tiefsten Ländle, man mit dem Geld durchkommen sollte. Natürlich ist jetzt alle Quote der Immobilienbesitzer reingerechnet in die Miete, die dann das verringert etc. Das stimmt schon. Aber das ergibt für mich so keinen Sinn. Man muss das meiner Ansicht nach mit den Shadowstats.com, mit den Inflationsdaten abgleichen, die mit der Berechnungsmethode der 1980er Jahre funktioniert. Da wird die M2-Geldmenge, die Expansion der M2-Geldmenge hergenommen für die Verwässerung der Kaufkraft. Und das ist für mich weit akkurater. Und da sind die Inflationslevels auch höher als 0,3 und auch als über 2,0 im europäischen Raum. Und dementsprechend kann ich mit solchen Zahlen relativ wenig anfangen. Das ist halt die Zahl, auf die Wall Street schaut. Und über die echauffiert man sich dann, wenn die steigen. Eine stabile Kernrate oder eine steigende Kernrate bedeutet generell nichts Gutes, weil die ja volatile Güter bereinigt sind. Dementsprechend, wenn das dann steigt, wird es dann irgendwann auch wieder für den Mittelstand schwieriger, sagen wir es mal so.
Absolut, ja. Na, warten wir es mal ab. Wir haben auf jeden Fall eine charttechnisch so ein bisschen eine mini-bremslige Situation, würde ich sagen. Wenn man sich den SPX anschaut, dann sieht man, dass wir hier seit 22. Dezember bis heute so eine kleine Box ausbilden, die auf der Untergrenze so bei roundabout 6.800 sich begrenzt, auf der Obergrenze bei 7.000. Seit dem 5. Dezember pendeln wir in diesem Bereich hin und her. Und die heutigen Zahlen, wenn sie denn schlecht ausfallen sollten, könnten natürlich hier dafür sorgen, dass man nach unten durchfällt. Das wäre kurz kurzfristig zumindest charttechnisch negativ, vor allem, weil man dann auch den nächsten Anchor VWAP nach unten durchschlagen würde. Wenn es nach oben geht, dann wird man wahrscheinlich einen schönen Sprung nach oben wieder sehen, 1-2% plus, und wird wahrscheinlich wieder vor der 7.000 stehen, die momentan aber auch sich immer mehr zur kritischen Hürde macht. Allerdings mag ich das auch aus charttechnischer Sicht sehr gut, dass sich der Kurs so anschmiegt an ein Ausbruchspotenzial und dann nach oben mit Explosivität durchbricht. Also mal schauen, was sich tut. Im Moment besteht für mich kein Handlungsbedarf in irgendeiner Richtung, auch nicht aggressiveres Hedging oder so. Das wäre meine Abschiedsworte für diesen Podcast.
Ja, also wenn man sich anschaut, die Abflachung der Kurve, der Steilheit dieser Kurve von der Erholung vom Liberation Day bis heute, sieht man halt, dass die immer flacher wird und, wie du sagst, sich da oben anschmiegt, die halt perfekt zu diesem lang laufenden Trendkanal von Corona weg passt. Und meiner Ansicht nach, die Box, die du gerade erklärt hast, die wird nach unten durchbrochen werden. Das ist meine Prediction. Und sollte das passieren, werde ich auch shorten. Also ich denke, dass wir da ein lokales Top sehen derzeit.
Ja, shorten weiß ich nicht, ob sich auszahlt, weil das nächste Unterstützungslevel, wo wir bei 6.500, und da passt für mich das Chancenrisikoverhältnis
nicht so wenig. Ja, was du denkst, was sich auszahlt und was sich auszahlt, das sind oft zwei Paar Schuhe. Ich würde sagen, das sind gute Schlussworte.
Das sind gute Schlussworte. Der Herr Zörer geht jetzt sein pinkes LVMH-Rucksackerl und Taschel, Handtaschel packen. Wir starten die Rückreise nach Wien hier. Wir danken dir wie immer, dass du dabei warst.
Alles Liebe.
Und wünschen dir einen schönen Start in das Wochenende. Ciao, ciao.
Tschüss.